Mit einem recht fröhlichen Etzeburber würde ich diese Woche in die Folge starten. Liebe Leute, Brian, ich freue mich, dich zu sehen. Hannes, dich sehe ich leider nicht, aber wir hören dich. Wir sind natürlich jetzt erstmal gespannt. Wie geht's dir? Bist du gut angekommen in Washington? Unsere Hörerinnen und Hörerschaft ist natürlich schon, wie sagt man, sitzt auf heißen Kohlen und wartet zu wissen, wie du gut angekommen bist in Amerika.
Ja, Jungs, mich freut es sehr, euch zu hören. Wir haben uns ja kurz gesehen im WhatsApp-Call, bevor es hier ging, wie immer, technische Schwierigkeiten, auch bei einem Transatlantik-Podcast.
Das gehört dazu.
Das gehört auf jeden Fall dazu, aber nee, mich freut es sehr, euch zu hören.
Die Transatlantiker.
Mich freut es sehr, euch zu hören und ja, ich bin gut angekommen. Ich bin letzten Mittwoch rübergeflogen, Flug war sehr okay. Ich hatte ein bisschen Stress, weil ich einen Rückflug gebucht hatte für denselben Tag, wo mein Visum abläuft. Und dann wurde mir ganz nett erklärt in Zürich um 3.30 Uhr morgens, dass das nicht geht, dass ich mir bitte jetzt einen früheren Rückflug buchen soll. Das ging 1,5 Stunden hin und her mit Anrufen, aber hat am Ende alles geklappt. Ich bin angekommen, ich habe eine super coole WG verwischt, da bin ich echt happy. Meine Straße, für die, die es interessiert, ist die Pennsylvania Avenue. Und es ist die Straße, die straight aufs Kapitolium geht, also hier in USA, in Washington D.C. gehen viele große Straßen straight auf das Kapitolium zu, aber wenn ich über die Straße laufe, kann ich rechts von mir das Kapitolium sehen, das ist ganz cool. Ich bin ein bisschen überrascht, wie crazy teuer es doch hier ist, also wundert euch nicht, wenn ihr mich nach 6 Monaten seht und ich bin entweder 15 Kilo schwerer oder 20 Kilo leichter, weil entweder ernähre ich mich mit Junkfood oder ich esse halt gar nichts. Das sind so die zwei Möglichkeiten, die es gerade gibt. Aber nee, ich bin sehr happy hier und mich freut es mega, dass wir diese Podcast-Folge jetzt an 3 verschiedenen Stellen aufnehmen.
Ja, also ich wollte es gerade sagen, also jetzt ist, heute ist wirklich nochmal eine Premiere und mir ist, glaube ich, gerade aufgefallen, als du gesprochen hast und es angesprochen hast mit dem Transatlantik-Podcast. Ich glaube, ich stelle jetzt einfach mal die These auf, wir sind der einzig und erste deutschsprachige transatlantische Fußball-Podcast. Oder Brian, hast du da schon anderes gehört?
Nee, ich habe auch gerade darüber nachgedacht, dass es wahrscheinlich eine sehr große Unikat ist, was wir hier zusammen machen.
Wir schreiben Podcast-Geschichte.
Und freue mich natürlich auch.
Wir schreiben nicht weniger als Podcast-Geschichte.
Ja, ich meine, die Entfernung Berlin-Konstanz ist ja schon auch ideologisch gesehen meilenweit.
Ja, nicht nur ideologisch, mein Lieber. Ich bin vorletzte Woche von Berlin nach Konstanz wieder mit dem Zug. Jungs, das ist crazy weit weg. Also wir haben uns mit Konstanz wirklich eine Stelle in Deutschland ausgesucht zum Studieren, die von allem abgeschottet ist. Wunderschön, aber von allem richtig weit weg.
Diese Landzunge ist das Problem. Du hast ja diese Landzunge praktisch, die in den Bodensee reingeht. Und da hast du halt, du bist im Prinzip umgeben von Wasser und hast halt eine Landzunge. Und da kommst du halt einfach scheiße hin. Also in Sachen Zombie-Apokalypse bist du da gut vorbereitet. Aber auf der anderen Seite ist es halt scheiße.
Im Falle einer Zombie-Apokalypse fliegen wir einfach direkt rüber in die Schweiz. In der ich, wie ich gelernt habe, es ausreichend Platz für Bunker gibt.
Und da ist alles neutral.
Wisst ihr das?
Jedes Haus hat einen Bunker.
Was sagst du, Brian?
Jedes Haus hat einen Bunker.
Ja, genau. Also das ist, ich habe mir das erklären lassen. Und zwar gibt es, jedes Haus in der Schweiz hat einen Bunker. Du musst, wenn du ein Haus neu baust in der Schweiz, einen Bunker bauen. Außer du baust keinen Bunker, dann musst du eine sogenannte Bunkersteuer bezahlen oder ähnlich heißt das. Und das wird deshalb eingezogen, damit man dann öffentliche Bunker bauen kann, weil du ja dann keinen Privatbunker hast, musst du dann in einen öffentlichen Bunker gehen und musst deshalb diese Steuer bezahlen, dass du da auch rein kannst. Vielleicht nehmen sie dann die Konstanze auch auf im Falle einer Zombie-Apokalypse.
Ja, das wäre nett.
Ja, kleine Story da nebenbei. Ich war vor längerer Zeit noch im Skilager mit der Schule damals in einem Bunker, mehr oder weniger. Das war auch so eine Art Jugendherberge. Das war ziemlich wild. Also das war unter der Erde und mit so großen Töpfen und also wie man sich so einen Bunker halt vorstellt, ne? Haben wir da gepennt für 2 Nächte in wo war das? In Andermatt in der Nähe oder so. Also wer damals schon mal in einem Bunker war, weiß Bescheid. Und ja, war auf jeden Fall eine Erfahrung wert, würde ich jetzt aber nicht nochmal wiederholen, glaube ich.
Ja, die Schweizer haben da schon so ihre Eigenarten, aber ich finde es jetzt dann trotzdem interessant, dass wir irgendwie in den ersten 5 Minuten, obwohl wir heute wirklich eigentlich viel über die USA und Hannes Ankunft und Washington zu reden hätten, über die Schweiz reden. Hannes, jetzt erzähl doch mal, was hast du die ersten Tage gemacht?
Also, die ersten Tage, ich bin erstmal ins Büro gelaufen. Ich mache ja hier Praktikum bei einer deutschen Wirtschaftsvertretung und bin zu denen ins Büro gelaufen. Das ist super cool gelegen. Man kann von dem Konferenzraum das Weiße Haus sehen. Dann habe ich mich erstmal wie ein guter Deutscher um eine Metrokarte gekümmert. Leider gibt es in Washington keine Metrokarte. Aber dann habe ich das auch geklärt. Was habe ich sonst noch gemacht? Ich habe versucht, meine Sozialversicherungsnummer zu beantragen und an der Stelle muss ich ja als Verwaltungsstudent den USA eigentlich gratulieren. Das war ultra easy. Problem war nur, ich habe die Sozialversicherungsnummer beantragt, bevor ich überhaupt mit der Arbeit anfange und deswegen verzögert sich jetzt das Ganze. Das ist ein bisschen schade, aber kein Problem, denn ich muss ein US-amerikanisches Bankkonto aufmachen. Jungs, drückt mir die Daumen, das ist meine Aufgabe für heute. Ich will ein US-amerikanisches Bankkonto eröffnen. Das wird meine Aufgabe für today, aber ansonsten bin ich crazy viel rumgelaufen. Washington ist echt eine unfassbar schöne Stadt, das hätte ich nicht gedacht. Ich war vor diesem Auslandsaufenthalt ein bisschen skeptisch wegen den Preisen, weil ich Berlin nicht verlassen wollte, weil jetzt halt Berliner Sommer kommt und bla bla. Aber nee, es ist echt eine sehr schöne Stadt. Ich habe mich schon mit Freunden getroffen. Ein guter Freund von mir aus der Abi-Zeit hat hier studiert, arbeitet jetzt in New York und war zu Besuch da. Dann habe ich auch noch Freunde aus Ecuador getroffen, war mit denen essen. Meine WG hat mich super gut aufgenommen. Das sind zwei amerikanische Jungs, US-Amerikaner, der eine aus Chicago, der andere hier aus der Nähe aus Virginia. Wirklich crazy nett. Die haben mich gestern auch zu meinem ersten Chipotle begleitet. Walle, du warst schon mal in den USA. Kennst du Chipotle? Sag dir das was?
Nee.
Das war mir ein Begriff. Amerikanische. Das war mir schon ein Begriff. Aber ich hatte davor noch nie Chipotle gegessen. Die haben mich beide gestern begleitet, so wie ein Paar, was sein Kind zum ersten Mal Kommunion begleitet oder sowas. Das war echt ganz cool. Aber nee, ich hatte bisher sehr schöne Tage. Gott sei Dank ist die Temperatur jetzt ein bisschen runtergegangen. Wir hatten in meinen ersten zwei Tagen über 30 Grad. Das hat man schon gemerkt. Aber jetzt haben wir gerade so ein bisschen, ja, keine Ahnung, so 10, 15 Grad weniger. Es ist super angenehm, aber auch als Vorbereitung für den Sommer hat einer meiner Mitbewohner jetzt entschieden, dass wir in der Wohnung durchgehend die AC laufen lassen. Ich traue mich nicht an dieses Ding ran, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, deswegen lasse ich es einfach so und sitze hier im Pulli und langer Hose. Und mein Zimmer, was eigentlich wie immer, ihr kennt meine Zimmer in der Zeit aus Konstanz und Berlin, waren immer sehr klein, mein Zimmer ist hier auch sehr klein, aber das ist gerade so eisig kalt wegen dieser AC. Also für den Sommer freue ich mich natürlich, aber jetzt ist gerade crazy kalt, aber ich friere lieber ein bisschen als das, was ich ohne Ende schwitze. Aber ansonsten, ich kann euch erzählen, Jungs, ich fahre diese Woche am Samstag ins Stadion mit DC, zu DC United. Es gibt hier in Washington eine richtig große Gruppe von internationalen Praktis, die bei internationalen oder nationalen Organisationen sind. Die treffen sich jeden Donnerstag und da habe ich mal in die Runde geworfen, dass ich gerne ins Stadion gehen wollte. Und jetzt gehe ich mit ein paar Leuten ins Stadion. Also es wird auf jeden Fall eine super spannende Zeit. Es werden coole 6 Monate hier und ich werde euch auf jeden Fall des Öfteren berichten. Und wenn sich unsere Hörerschaft das wünscht, würde ich auch natürlich ab und zu mal einen kleinen Exkurs von mir auf Instagram hochladen, sodass die Leute wissen, wie denn die fußballerische Liebe hier in den USA ist. Denn bisher, das muss ich sagen, habe ich crazy viel Baseball geschaut, weil einer meiner Mitbewohner ist großer White Sox-Fan. White Sox ist eine Mannschaft aus, weiß es irgendjemand von euch?
Nee, heißen die nicht Red Sox?
Genau, die Red Sox sind aus Boston, aber die White Sox sind aus Chicago. Chicago hat die Chicago Cubs und die Chicago White Sox. Die White Sox waren damals 1919 in diesem großen Mafia-Skandal involviert. Falls ihr das davon schon mal gehört habt, das wusste ich nicht, habe ich von meinem Mitbewohner jetzt erklärt bekommen. Aber was ich auch nicht wusste, ist, dass jeden Tag gespielt wird. Also die Baseball-Fans bei uns in der Hörerschaft wissen das vielleicht, aber Baseball wird wirklich, es sind immer so Partien, da spielt eine Mannschaft gegen eine andere Mannschaft, die spielen an 3 Tagen hintereinander und der Gewinner von diesen 3 Spielen, also der erste, der 2 Spiele gewinnt, kriegt die Punkte. Also das ist wirklich unfassbar interessant und man kann das halt immer schauen. Also ich fand das cool, mein Mitbewohner saß wirklich die ersten 3 Tage hier und gesagt, hey, willst du spielen? Und wir schauen. Ich so, hey, die haben doch gestern gespielt. Und er so, ja, die spielen jetzt die nächsten 2 Tage, dann gibt es 1 Tag Pause, weil sie 5000 Kilometer zum nächsten Spiel fliegen und dann geht's weiter. Also Jungs, wie gesagt, es ist bisher eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich glaube, es wird richtig cool und ich werde auf jeden Fall berichten.
Da mal nur kurz der kleine Zwischenkommentar. Baseball ist, glaube ich, mit Abstand eine der langweiligsten Sportarten zum Zuschauen, weil da original einfach gar nichts passiert.
Ich habe es mir jetzt ein bisschen angeschaut. Wenn man es versteht, das sagt man ja oft, wenn man irgendwas versteht, ist es interessant. Ich verstehe es jetzt so halb. Es ist immer noch nicht interessant. Aber mich freut es crazy, wie sehr es mein Mitbewohner freut. Denn er ist wirklich super, super into it. Es ist so wie wenn wir Fußball schauen. Also er ist wirklich super into it und sagt, nein, wie kann es sein? Oh mein Gott. Und was ich gelernt habe, Die White Sox haben die letzten 3 Spiele mit einem Walk-Off verloren. Ein Walk-Off ist, wenn in den letzten Sekunden des Spieles der gegnerischen Mannschaft ein Punkt gelingt. Das ist ein Walk-Off. Und die haben die letzten 3 Spiele per Walk-Off verloren gegen die Tampa Bay Rays. Deswegen war er ziemlich pissed, aber that's it. Mein anderer Mitbewohner, den lade ich vielleicht auch mal in unseren Podcast ein. Der ist großer, großer Fußballfan. Er ist Tottenham-Supporter. Und er macht jetzt auch Praktikum in der Wirtschaftsabteilung von einer Fußballmannschaft aus Alexandria. Das heißt, irgendwie könnten wir den mal hier einbetten oder er könnte uns seine Sicht als US-Amerikaner auf europäischen Fußball erklären, denn er ist riesengroßer Fußballfan. Also das ist echt ganz cool.
Ich würde mal ein Veto gegen einen englischsprachigen Podcast einlegen gerne.
Die haben beide gestern gesagt, die hätten sich unseren Podcast richtig gern angehört, aber ist halt auf Deutsch. Aber die folgen uns beide schon auf Instagram, wie ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, es auch gerne tun könnt.
Sehr stark. Jetzt hast du sehr ausschweifend alles erzählt. Ich finde es auch wirklich spannend. Unsere Hörerinnen und Hörer bestimmt auch. Aber was ist denn jetzt dieses Chipotle oder Chipotle oder wie das
auch heißt? Ach so, fuck, sorry. Komplett vergessen.
Hast du überhaupt nicht erklärt, Junge.
Oh, sorry. Ja, das ist einfach eine Fast-Food-Kette, die ist so in der Gym-Community sehr beliebt, weil du da deine Proteine und Carbs entweder in ein Burrito oder in so eine Bowl packen kannst mit noch etwas Soßen dazu. Ich hatte gestern schwarze Bohnen mit Chicken und braunem Reis und noch einer scharfen Salsa-Soße und es kostet halt $10. Das ist halt das Ding. In den USA ist alles, also in Washington ist alles unfassbar teuer und deswegen ist das sehr beliebt, weil es halt nicht crazy teuer ist.
Also Hannes, ich finde es alles sehr interessant, aber ich muss sagen, du siehst ja Brian leider nicht aus technischen Gründen und ich kann sagen, Brian macht viel, aber zuhören tut er nicht.
Ja, ist okay. Ist okay, Brian. Brian ist ja...
Überhaupt nicht. Ich habe tatsächlich sehr aufmerksam zugehört und musste leicht schmunzeln, als du erzählt hast, dass der Mitbewohner Tottenham-Fan ist, weil ich frage mich immer, wie man Tottenham-Fan werden kann. aber wir hatten ja auch mal irgendwie so angerissen das Thema oder wollten es mal anreißen, Tottenham Hotspur, Trophyless Forever.
Genau.
Da würde mich tatsächlich mal die Einschätzung von deinem Kollegen da interessieren, was er eigentlich dazu sagt, ob die irgendwann jemals einen Titel holen werden oder ob das irgendwie eine verlorene Chance
ist. Hannes, du kannst ja mal ein Kurzstatement einfordern, irgendwie so 1-2 Minuten per Sprachmemo oder so und dann können wir das hier vielleicht irgendwie einbauen.
Gerne, also ich nehme ja meistens wahrscheinlich, wenn das irgendwie klappt, dass wir das jetzt regelmäßig machen, am Wochenende auf, der kann ich ihn einfach mal kurz in mein Zimmer beten, dann kann er den Statement auch so abgeben.
Stark, so können wir es mal machen. Ja, Jungs, aber du hast gerade schon...
Sorry, Brian. Ich wollte nur fragen, wer das dann übersetzt.
Wir machen unsere Simultanübersetzung, die da so richtig schlecht ist. Boah, kennt ihr das? Also, wenn ich irgendwas anschaue, keine Ahnung, irgendwie bei Tagesthemen oder so, voll oft gibt es ja dann voll oft so Beiträge mit Simultanübersetzung. Und wenn das ist, ich kann dann weder der deutschen Übersetzung noch dem englischen Original zuhören. Ich kann dann keinem von beiden folgen irgendwie. Ich bin da zu blöd dafür, ich weiß nicht. Ist das ein Ding?
Ja, du bist zu blöd, das kann ich bestätigen.
Okay, abgehakt. Ich dachte, ich habe da ein Ding jetzt irgendwie, also das ist eine Beobachtung für mir. Für wem es noch so geht, meldet euch gern bei mir. Ihr seid nicht die Einzigen, ich kann das auch nicht. Ja, Jungs, kommen wir zu unserer eigentlichen Kernkompetenz, kommen wir zum Fußball. Ich weiß ja gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll, aber ich würde sagen, wir sprechen jetzt direkt zu Beginn mal den Elefanten im Raum an. Was ist denn da beim FC Bayern eigentlich los? Also, wo soll man anfangen? Es brennt ja eigentlich überall nur noch, der ganze Laden brennt. Jetzt hat es Borussia Dortmund tatsächlich auch noch geschafft, einen Bayern-Patzer mal auszunutzen, tabellarisch, und hat einen ziemlich eindeutigen Sieg gegen die Eintracht aus Frankfurt eingefahren am Wochenende, womit jetzt die Bayern auch noch die Tabellenspitze verloren haben. Das heißt, jetzt ist nicht nur die Champions League weg, es ist nicht nur der DFB-Pokal weg, jetzt sind sie nicht mal mehr Tabellenführer. Hannes, erstmal deine Einschätzung, was ist da los? Wie fühlt es sich an, als Bayern-Fan das erste Mal eine sportliche Krise zu durchlaufen?
Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln beim Wort, also beim Begriff sportliche Krise. Ich meine, ich habe als Bayern-Fan schon etliche sportliche Krisen erlebt.
Keine einzige. Hannes, das ist eine Lüge, keine
viele
einzige.
Viele dunkle Seiten. Also als Bayern-Fan hat man wirklich die letzten 12 Jahre viel geschuft, viel geleidet. Nee, Scherz. Ja, ich meine, Jungs, ich habe es euch ja oft erklärt, ich persönlich freue mich, wenn diese Saison der FC Bayern nicht Meister wird. Und ich freue mich auch, wenn die vielleicht so ein bisschen auf die Schnauze fallen, unter Anführungsstriche, und Zweiter werden oder sogar Dritter. Aber was gerade los ist in der Mannschaft, absolut kein Schimmer. Tuchel kriegt anscheinend die Spieler nicht motiviert, denn ich meine, die 11 Leute, die da auf dem Platz stehen und die anderen auf der Bank, die wissen, wo das Tor steht, die wissen, wie man Tore schießt, die wissen, wie man Titel holt, die wissen, wie man wichtige Spiele gewinnt, aber kriegen es einfach nicht hin. Ich meine, Nagelsmann hat im Jahr, in der Saison 22, 23, 37 Spiele als Head Coach absolviert, davon 3 verloren. Tuchel hat jetzt 7 Spiele absolviert und davon 3 verloren. Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist einfach eine Lack of Commitment da von der Mannschaft. Ich habe mir das letzte Spiel leider nicht anschauen können, nur die Highlights, aber wie Mainz da durch die Viererkette sich durchgetribbelt hat, sah recht easy aus. Ich muss mich wieder bei Jan Sommer entschuldigen, wenn er nicht wäre, würden wir in den ganzen Spielen jetzt noch deftiger eine Klatsche kassieren. Aber wie sich das anfühlt, ja, eigentlich freue ich mich ein bisschen, dass Oliver Kahn und Pratzo von ihrem hohen Horse runtergeholt werden. Hohen Ross, nicht Horse. Hohen Ross runtergeholt hohen werden. Ja. Keine Ahnung, wie gesagt, also Tuchel hatte eine richtig schwierige Aufgabe, die 3 wichtigsten Spiele der Saison vor sich. Dann waren wir plötzlich alle richtig euphorisch, als 4-2 gegen Dortmund am Ende stand, aber dann gegen Freiburg im Pokal raus, gegen City jetzt chancenlos in der Champions League raus. Ja, ist halt so, und wenn damit jetzt eine sportliche Krise eingeleitet wird, würde mich das nicht stören, wenn am Ende der Saison der FC Bayern auf 2. Platz steht, sodass in der nächsten Saison dann mit der Hilfe von Anthony Barr, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, der neue Co-Trainer, der ist ja letzte Woche eingestellt worden, der war mit Tuchel auch bei Chelsea und hatte jetzt eine Zeit lang auch die Co-Trainer-Position bei Belgien. Ich glaube, wenn Tuchel und er eine Saison anfangen mit der Mannschaft, nächste Saison, dann wird das eine extrem erfolgreiche, mit schönem Fußball gefüllte Saison, aber die Saison würde es mich nicht stören, wenn am Ende Platz 2 steht.
Ja, aber du hast gerade auch schon richtig angesprochen mit dem, also das war schon ein harter Einstieg irgendwie erstmal mit Dortmund, eine große Mannschaft vor der Brust gehabt für Tuchel, aber dann ja eigentlich relativ souverän gewonnen. Und dann, hast du ja gerade auch schon angesprochen, kamen eben relativ viele Spiele, dann kamen bis jetzt, glaube ich, 3 englische Wochen für den FC Bayern in Folge. Und das ist so ein spannender Fakt, den, ich weiß nicht, ob ihr das Müller-Interview gesehen habt nach dem Mainz-Spiel, der auch meinte, also die Mannschaft, er hat den Eindruck, die Mannschaft fühlt sich irgendwie leer an, oder er hat dann zumindest über sich gesprochen, er fühlt sich irgendwie leer, weil man irgendwie nie richtig die sportlichen Rückschläge verarbeiten konnte, weil es dann eben immer wieder weiterging. Klar, du hast diesen 4-2-Sieg gegen Dortmund, dann kam, korrigiert mich, wenn ich falsch bin, dann kam, die DFB-Pokal-Niederlage gegen Freiburg, oder Brian, richtig?
Genau.
Ja, dann kam die DFB-Pokal-Niederlage, dann konntest du das eigentlich gar nicht richtig verarbeiten, weil dann kam im Ligaspiel direkt schon wieder gegen Freiburg, 3-4 Tage später, das ja dann auch wieder wichtig war für das Meisterrennen. Hat man zwar gewonnen, aber jetzt sagen wir mal, auch nicht gerade Bayern-like, weniger souverän. Dann kam direkt im Anschluss das Man-City-Spiel, sehr eindeutige Niederlage, konntest du auch nicht wieder richtig verarbeiten, weil dann schon wieder das nächste Spiel vor der Tür stand gegen Hoffenheim. Da verlierst du auch noch, spielst unentschieden zu Hause gegen Hoffenheim. Kannst du wieder nicht richtig verarbeiten, weil ja eigentlich das viel wichtigere Spiel gegen Manchester City, das Rückspiel, anstand. Und dann fliegst du jetzt gegen City raus. Gut, das war eigentlich eher erwartbar zu dem Zeitpunkt. Und dann fährst du halt nach Mainz. Und dann ist die Frage, da muss doch eigentlich von der Mannschaft, also ich sehe jetzt da weniger den Trainer in der Verantwortung, ich sehe da mehr die Mannschaft in der Verantwortung, da muss doch eigentlich der Reflex kommen, so, jetzt mal richtig Frust rauslassen und die Mainzer sowas von an die Wand spielen.
Ja, eigentlich wäre das die Antwort, die man von einer Meistermannschaft wie dem FC Bayern erwartet, aber wie gerade gesagt, ich sehe die Mannschaft recht unmotiviert und ideenlos. Ich meine, die ersten 75 Minuten gegen City waren nicht erbärmlich, aber recht ideenlos. Da ist wenig gegangen. Wir haben ein paar Spieler, vielleicht waren das aus der Distanz was versucht, Sané die ganze Zeit. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also ich könnte es dir nicht erklären. Klar, es waren jetzt viele Spiele, aber das sind Profifußballer, die mehrere Millionen verdienen und es nicht zum ersten Mal machen in ihrem Leben, weißt du? Also die sollten das können. Und dann sollte natürlich auch die Mannschaft so breit aufgestellt sein, dass wenn ein Spieler sagt, hey, ich habe gerade nicht die Energie, 90 Minuten dreimal hintereinander zu spielen, dass man sagt, okay, du machst heute nur 25 oder nur 75 und dass man auswechselt, weißt du? Also ich denke, jetzt ist gerade ein bisschen der Wurm drin. Schauen wir mal, wie es am Ende der Saison wird. Mich wird es mega freuen, wenn der BVB Meister wird, obwohl ich hätte nie gedacht, dass ich das sage, aber einfach, dass die nächste Saison dann ein Neustart ist und man dann frisch mit Energie getankt. Es ist jetzt auch kein großer internationaler Wettbewerb auf Nations-Ebene angesagt. Das heißt, die Spieler können sich ausruhen und dann, wie gesagt, vollgeladen in die nächste Saison kommen.
Kann man dem FC Bayern nur wünschen eigentlich. Und mit dem Neustart hängt dann auch die Frage zusammen, wie sieht es auf der Management-Ebene aus? Aber das ist nochmal eine ganz andere Frage. Brian, wie beurteilt man das jetzt denn aus dem sonnengeküssten Freiburg so? Ich meine, ihr hattet ja auch ein gutes Spiel dieses Wochenende, habe ich gehört.
Ja, das tut mir echt leid, eure Schalker da abschießen zu müssen. Ich habe vorher nochmal ein Statement gehört von einem auch relativ renommiert ist das falsche Wort, auch einem bekannten Schalke-Fan, der halt eben gemeint hat, dass man durchaus gegen Freiburg, zumindest das Freiburg der letzten 2 Saisons so verlieren oder zumindest verlieren kann, aber nicht so
Natürlich.
mit der Leistung. Aber ja, zu Bayern, also ich habe jetzt gerade euch auch einfach zugehört. Wir haben ja echt schon viel drüber gesprochen und irgendwie, ich bin es auch ein bisschen leid, mir jetzt da jede Woche Gedanken drüber zu machen. Es ist halt einfach eine Scheißsaison. Bayern spielt scheiße. Bayern hat sowohl auf der psychischen als auch auf der physischen Ebene erhebliche Probleme. Die Kaderzusammenstellung hat sich als nicht erfolgreich bewiesen, muss man sagen. Und dazu kommen halt so Spieler wie Upamecano, der einfach diese Stabilität extrem vermissen lässt. Und das ist einfach bitter. Und wie Hannes gesagt hat, ich glaube, es tut dem Verein sicherlich gut, wenn am Ende dieser Saison kein Titel steht, sondern mal wirklich das Handeln und das, ja, die Ideologie hinter dem Verein mal hinterfragt wird wieder. Und ich glaube, das ist dringend nötig. Das war auch 2012, hat dazu geführt, dass sie wieder erfolgreich wurden mehr. Und das fehlt dem Verein, glaube ich, den letzten Saisons, seitdem Hansi Flick weg ist. Und ja, steht ja auch in der Kolumne drin. Also es ist einfach eine wahnsinnig aufregende, also im Negativen aufregende, stressige Zeit, die der Verein gerade mitmacht. Da stimmt vieles nicht von den verschiedenen Management bis zur Spielerebene und dementsprechend eben kann man für den Verein jetzt nur aus Bayern-Sicht, das ist es sicherlich eher, kann es eher fruchtbar sein, wenn so ein Verein, so eine Saison dann so zu Ende geht.
Ja, also ich, auf jeden Fall, es bleibt immer noch ein spannendes Thema, aber an sich muss man sich ja eigentlich schon, also was ich jetzt gerade so interessant fand bei deinem Punkt, so, da, worüber ich noch gar nicht nachgedacht hatte, das einfach so hinzunehmen und zu sagen, gut, der FC Bayern hat halt auch mal eine Scheißsaison, einfach eine Scheißsaison, weil man, um ehrlich zu sein, den letzten, also in Anbetracht der letzten 10 Jahre einfach gar nicht mehr auf dem Schirm hat, dass der FC Bayern auch mal so eine Scheißsaison haben kann, dass es nicht mal in der Bundesliga läuft. Also wisst ihr?
Ja, auf jeden Fall.
Die letzten Jahre war ja eine Scheißsaison, wenn man nicht den DFB-Pokal gewonnen hat und in der Champions League nicht im Halbfinale stand. Und jetzt ist halt mal wirklich eine Scheißsaison, wenn man auch in der Bundesliga vielleicht am Ende des Tages, wir wissen nicht, Borussia Dortmund ist immer unberechenbar auf das Saisonfinale betrachtet. Aber gut, Bayern kann immer noch Meister werden. Aber es könnte wirklich dieses Mal den Super-GAU geben. Und ob es dann wirklich was bringt, ist die Frage halt, oder? Aber wie wünscht, also Hannes, Brian, ihr sagt jetzt beide, es würde der Mannschaft oder dem Verein gut tun, keinen Titel zu holen. Wie würde denn so ein Neustart aussehen?
Ich weiß noch damals die letzte Saison, die ich miterlebt habe, weil es diese dunkle Zeiten als Bayern-Fan, die letzte Saison, die ich miterlebt habe ohne Titel, war die letzte Saison, wo Borussia Dortmund unter Jürgen Klopp das Double geholt hat. Und danach wurde erstmal, ja, es kam kein riesengroßer Umbruch in der Mannschaft nach der Saison 2012. Wir hatten denselben Sportdirektor, Christian Erlinger, wir hatten denselben Coach, Jupp Heynckes. Und wir hatten dieselbe Basis in der Mannschaft. Und ich denke, man kann mit dem, was man jetzt hat, auch so weitermachen. Also selber Sportdirektor, auch wenn ich kein Fan von ihm bin. Selber Head Coach. Tuchel kannst du jetzt nicht entlassen. Du hast ihn mitten in der Saison geholt und Nagelsmann dafür wirklich ekelhaft rausgeworfen. Und die Spielerqualität stimmt ja eigentlich auf dem Papier, weißt? Also ich denke, man kann mit der Personalie, die man jetzt hat, einfach einen Clean Cut machen nach der Saison und sagen, okay, wisst ihr was, wir nehmen jetzt die Vorbereitung. Bereiten uns einfach richtig gut vor, spielen eine Mannschaft ein, versuchen die Philosophie von einem Trainerteam ins Spiel zu übersetzen und dann geht es weiter. Also so ein Clean Cut mit demselben Personal, das könnte ich mir vorstellen. Wie gesagt, damals nach 2012, nachdem man alle 3 Wettbewerbe verloren hat, ich weiß noch, wir haben, ich glaube, die letzten 2 Spieltage die Meisterschaft verloren, wir haben im DFB-Pokal 5-2 gegen Borussia Dortmund verloren und dann dieses crazy triste Finale der Horm gegen Chelsea im Elfmeterschießen verloren. Deswegen, ich denke, so ein Clean Cut, also es ist jetzt nicht so, dass 10 Spieler fliegen werden und Ciao Brazzo und Oliver Kahn adios und es kommt, keine Ahnung, Bo Svensson aus Mainz, um nur mal da einen Gefallen zu tun.
Über Mainz wird noch zu reden sein. Ich wollte Mainz heute auch noch mal ansprechen.
Ja, ich denke vielleicht, es kann sein, dass Mané die Mannschaft verlässt, einfach weil es nicht gepasst hat bisher und es ein großer Flop ist. Es kann aber natürlich auch sein, dass Mané als ehrgeiziger Profifußballer sagt so, hey, wisst ihr was, ich habe eigentlich genug Qualität, um hier was reißen zu können und er spielt nächste Saison überragend. Ich denke, es wird keinen großen Umbruch beim FC Bayern geben und man wird mit demselben Personal, ähnlich wie 2012, Erfolg 2024 sowie 2023, 2013 haben.
Darf ich da, also da, tatsächlich bin ich da eigentlich anderer Meinung, weil auch wenn man da die
ist
beiden...
Ist mir egal, Noah. Nee, Scherz.
Ja,
das ist ein Joke.
Ist mir auch egal. Aber ich glaube, dass gerade beim FC Bayern es super wichtig ist, eine Perspektive von außen zu haben, die du ja nicht hast als Fan. Und ich sehe das schon ein bisschen anders, weil der damals, 2012, war der Trainer natürlich ein ganz anderes Kaliber. Der war ja schon länger beim Verein, kannte den Verein deutlich besser, war auch mit dem Vorstand deutlich besser in Kontakt, ne, mit Uli Hoeneß im Prinzip befreundet. Und ich habe ja auch schon mal vor längerer Zeit gesagt, dass Jupp Heynckes der letzte Bayern-Trainer war, der im Prinzip diese drei großen, ich sag mal die drei großen Institutionen bei Bayern München, den Vorstand, die Mannschaft und die Medien im Griff hatte. Und das wird halt Tuchel erstmal nicht haben. Und deshalb bin ich da nicht so ganz sicher, ob man jetzt innerhalb von einem Sommer da einfach ein neues Team aufbauen kann um den Trainer. Das ist bei dem Trainer durchaus möglich, weil er ein sehr guter Trainer ist, das ist klar. Aber es ist, glaube ich, nicht ganz so, so rosig, stelle ich mir das nicht vor wie bei 2012, 2013. Zumal, und das ist ein weiterer Punkt, die Mannschaft einfach nicht, also kannst ja nicht mehr vergleichen, wenn Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger und Robben und Ribéry, das sind ja eingespieltes Team gewesen, da gab es jetzt zwar auch schon irgendwelche Differenzen, aber das war nochmal eine andere Basis, würde ich schon nochmal sagen, und da jetzt in dieser Saison haben da schon auch einige gelitten vom Team.
Ja, also da noch kurz zu dem Mané-Punkt von dir, Hannes. Ich glaube, das ist relativ eindeutig, dass der nicht über die Saison hinaus beim FC Bayern bleiben wird. Ich meine, bei Sky 90 habe sich auch irgendein Sky-Reporter dazu geäußert, dass, was er gehört hat, würde man alles dafür tun, dass Mané am Ende der Saison den FC Bayern verlässt, was auch die Frage aufwirft, die immer wieder vor allem im Rahmen der Champions-League-Spiele aufkam, gerade aufgrund der Tatsache, weil beim Hinspiel Choupo-Moting auch nicht gespielt hat, weil er, glaube ich, verletzt war. Da wurde immer wieder als Problemposition vor allem ein fehlender Stürmer ausgewiesen. Also, dass man irgendwie diese Lücke, die Lewandowski aufgerissen hat, nie wirklich nachhaltig füllen konnte. Und da frage ich mich jetzt, ist es am Ende des Tages wirklich die Position? Kann das nachher so viel ausmachen? Und wer soll denn da kommen? Also, wen seht ihr da jetzt beim FC Bayern? Wer kann die Lücke schließen?
Ja, das wollen viele nicht hören, aber ich habe am Freitagnacht, als ich mit dem Uber gefahren bin, mit dem Uber-Fahrer darüber gesprochen, und wir waren uns beide einig, dass das Kolo Muani ist. Und ich glaube, das ist auch der Spieler, der auf dem Wunschzettel von FC Bayern ganz, ganz oben steht.
Aber glaubst du wirklich, dass Kolo Muani dann quasi die Fußstapfen und die Verantwortung übernehmen kann, die von ihm erwartet wird danach als FC Bayern-Stürmer, der dann auch wirklich viel, viel leisten muss in drei verschiedenen Wettbewerben auf europäischer Spitzenklasse?
Ich sehe halt leider keinen anderen, den man momentan holen könnte. Also ich meine, so in den Top-Ligen sind die Neuner gesetzt. Ich glaube nicht, dass Victor Osimhen zum FC Bayern wechselt, weil er in der Bundesliga schon schlechte Erfahrungen hatte. Ich glaube nicht, dass Haaland zum FC Bayern kommt, und das, also, ist fern von jeder Vorstellung. Und deswegen glaube ich, ist Kolo Muani die beste Option, und ich denke schon, dass er es schaffen würde. Ich meine, wir haben gesehen, wenn er gebraucht wird, er wurde eingewechselt im WM-Finale und hat wirklich eine sehr solide Leistung gebracht und ist jetzt gerade bei Eintracht Frankfurt der Schlüsselspieler. Ich denke, er würde es auf jeden Fall hinkriegen, und wenn nicht, hätte er vielleicht eine Adaption Time, also Zeit, um sich dran zu gewöhnen. Also wie gesagt, ich glaube, das ist der Spieler, den der FC Bayern verfolgen wird, und ich denke, Kolo Muani würde nicht würde es nicht ablehnen, beim FC Bayern spielen zu können.
Finde ich guter Punkt, den du da sagst. Ich halte das eigentlich auch für plausibel, gerade wenn man tatsächlich mit Choupo-Moting irgendwie verlängert oder der auch noch da ist. Weil das hat ja eigentlich gar nicht so schlecht funktioniert, da hat er ein paar Spiele gemacht, wo er als Neuner gespielt hat, und das hat eigentlich ja, da haben sie ja auf jeden Fall nicht schlecht gespielt. Das war ja diese Phase, wo sie 5-0 gegen Freiburg gewonnen haben und dann erstmal marschiert sind. Noch zu Kolo Muani, ich finde auf jeden Fall spannend, dass bei dem Spieler auf jeden Fall, glaube ich, auch mehr Potenzial da ist, einfach sich noch zu entwickeln als bei Mané, weil der hat das ja wirklich eher so als Rentenstation verbucht, glaube ich, so kann man das ja jetzt wirklich interpretieren nach der Saison. Und ja, was mir noch gerade gekommen ist, es klingt jetzt absurd, aber ich meine, wenn Lionel Messi tatsächlich diesen Sommer wieder zurück nach Barcelona wechselt, wird Robert Lewandowski sicherlich nicht dort bleiben.
Jetzt machst du aber ein ganz anderes Fass auf. Also da musst hol mal noch mal ein bisschen aus.
Naja, aber ich meine, wenn, also du meinst, ich soll es erklären?
Ja.
Ja, bitte, Schatz.
Also ich meine, es ist ja offensichtlich, dass Lionel Messi wahrscheinlich wieder zurückwechseln wird zu Barcelona diese Saison.
Also wir können gerne wetten, nur. Ich wette meine Kaution, dass Messi nicht zum Barcelona zurückkehrt.
Warum? Es spricht ja vieles dafür. Also das ist ja nicht so. Was spricht denn dagegen?
Ich glaube nicht, dass es im sportlichen Interesse von Lionel Messi ist, zurück nach Barcelona zu gehen. Erstens und zweitens, ich glaube nicht, dass dass Barcelona es schafft, den Salary Cap so runterzuziehen, dass sie mit den Regeln der spanischen Liga übereinstimmen. Glaube ich.
Aber okay, welche sportliche Interesse sollte Barcelona jetzt gerade in dem Moment haben, einen veralteten Spieler nochmal zurückzuholen? Also mit der Mannschaft, mit der sie gerade wirklich gut performen, in der Liga zumindest.
Naja, also ich meine, also es gibt mehrere Gründe von beiden Seiten. Lionel Messi ist in Paris abgeschrieben und wird den Verein im Sommer verlassen. Das gilt als sicher. Frage ist halt eben nur, wohin er geht. Will er wirklich jetzt den Ronaldo-Weg machen und nach Saudi-Arabien wechseln? Ich will da jetzt auch gar nicht so weit ausholen. Also ich weiß nur, dass Lionel Messi oder man weiß, dass Lionel Messi und die Familie sehr heimatverbunden sind und die sich in Barcelona sehr wohl gefühlt haben und anscheinend auch in Paris sich nie, also so wohl gefühlt haben, sind nie angekommen, auch gerade was die Kinder anbetrifft. Das ist jetzt wirklich irgendwie Küchenpsychologie, aber das würde schon erklären, warum man wieder zurückwechseln würde nach Barcelona. Und jetzt es ist es ja nur einfach zur Erklärung, dass man eventuell dann wieder Lewandowski zurückholen könnte. Aber das war eigentlich der Punkt, den ich sagen wollte.
Also das wäre ja jetzt ein ganz wilder Ausgang dieser ganzen Stürmerpersonalie, wenn jetzt am Ende des Tages ein Wechsel, ein unwahrscheinlicher, meiner Augen unwahrscheinlicher Wechsel von Messi von PSG zurück zu Barcelona dann auslösen soll, dass Lewandowski wieder zurück von Barcelona zu Bayern kommt. Aber ich lass mich gerne eines Besseren belehren, Brian. Du bist ja dann doch eher für die nicht ganz offensichtlichen Gedanken bekannt. Das ist ja spannend. Wo es auch spannend bleibt, ist auf jeden Fall die Frage, inwiefern es dann wirklich beim FC Bayern nach der Saison knallt. Dabei beteiligt ist auf jeden Fall Borussia Dortmund. Weil, also je nachdem, wie die jetzt die letzten Spieltage performen, hängt ja auch maßgeblich davon ab, ob Bayern überhaupt Meister wird oder nicht. Und wir dürfen gespannt sein. Dortmund hat jetzt einmal wirklich was richtig gemacht, sportlich gesehen, und hat den Patzer von Bayern ausgenutzt und ist jetzt wieder zurück auf dem Tabellenplatz 1. Aber davon bleibt natürlich auch abhängig zu sehen, was beim FC Bayern dann passiert. Aber würdet ihr denn prinzipiell den Dortmundern zutrauen, dieses Jahr endlich mal die Chance, die Gelegenheit beim Schopfe zu packen?
Ja, auf jeden Fall. Man muss dazu auch sagen, habe ich auch eine interessante Statistik von Niklas Nevinson gesehen, von Calcio Berlin, das fand ich auch wieder spannend. Ich meine, Tuchel hat einmal 78 Punkte geholt, Favre hat einmal 76 Punkte geholt in der Saison. Schafft Herz jetzt gar nicht mehr, auch Bayern schafft es nicht mehr, rein technisch betrachtet. Es kommt auch einfach drauf an, und das ist jetzt einfach auch, das ist nicht mein Gedanke, sondern von Niklas in dem Fall, dass es auch einfach ein bisschen Glück hat. Man muss an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit da sein, und Dortmund muss es jetzt natürlich nutzen und hat natürlich auch einfach ein bisschen das Glück gehabt, dass Bayern jetzt dieses so underperformed hat, verhältnismäßig für ihr Verhältnis diese Saison, und jetzt müssen sie halt zulangen, und ich habe das aber trotzdem das Gefühl, dass sie es schaffen werden tatsächlich.
Ich meine, es hängt natürlich auch viel davon ab, ob Dortmund endlich richtig Bock hat auf die Meisterschaft, denn ich glaube, die Spieler haben das auf jeden Fall. Ich glaube, Marco Reus wird sich für immer aufregen, wenn er mit dem BVB nicht die Meisterschaft holt. Ich meine, Dortmund, ich weiß nicht alle Spiele von Dortmund, aber ich weiß, dass sie auf jeden Fall noch ein Spiel gegen Bochum haben, und ich glaube, sie haben auch noch ein Spiel gegen Gladbach. Das heißt, es sind gewinnbare Spiele, jetzt nicht unbedingt, aber ich glaube, der BVB könnte das die Saison hinbekommen. Vor allem in der Hinsicht, dass es nur noch, wie viele Spieltage sind? 5?
Ja, ich glaube 5.
Ja, es sind noch 5 Spieltage. Das heißt, die müssen noch einmal richtig Gas geben. Ich weiß noch, dass Bayern gegen Hertha BSC und gegen Schalke spielen muss. Also 2 Abstiegskandidaten.
Die sind unberechenbar. Abstiegskandidaten sind unberechenbar, Hannes.
Darauf wollte ich gerade hinaus. Das ist jetzt irgendwie kein Zeichen dafür, dass wir da 6 Punkte einfahren, sondern es kann sein, dass Schalke sagt, okay, wir haben überhaupt keinen Bock abzusteigen. Und Bayern erst recht nicht hier gewinnen zu sehen. Das heißt, es kann auch sein, dass Bayern die 2 Spiele verliert oder unentschieden spielt. Ich würde es der BVB aus Borussia, ehrlich gesagt, gönnen zum ersten Mal in meinem Leben, wenn sie das schaffen. Denn ich denke, so eine Fußballlegende wie Marco Reus, auch wenn ich kein Riesenfan von ihm bin, hat es mal verdient, deutscher Meister zu werden mit seinem Club.
Ja, also es bleibt auf jeden Fall, haben wir endlich das, was wir uns eigentlich die letzten Jahre seit langem, langem mal wieder gewünscht haben. Wir haben ein spannendes Meisterrennen. Kann das wahr sein?
Oh, hatten wir schon ab und zu mal.
Also ja, aber nicht auf die letzten 5 Spieltage, Hannes.
Ich glaube schon, das muss ich nochmal, jetzt packe ich in die Shownotes später. Aber ich meine, nachdem Pep gegangen ist, gab es ja Gott sei Dank nicht mehr diese Saison, wo Bayern am 27. Spieltag Meister ist. Also diese extreme Dominanz, Hegemonie des FC Bayerns, die gibt es ja schon länger nicht mehr. Es hat halt meistens nur daran gelegen, dass Dortmund ausgerutscht ist und dann halt plötzlich nicht gewinnt gegen irgendwie einen krassen Low-Performer. Und jetzt können sie es vielleicht halt packen.
Ja, wer vielleicht dieses Jahr auch noch was packen kann, ist nämlich Bayer Leverkusen, weil eigentlich sind wir ja bekanntermaßen nicht dafür bekannt, viel über Bayern und Dortmund zu reden, sondern auch mehr über die anderen Mannschaften im deutschen und europäischen Fußball. Und da möchte ich diese Woche auf jeden Fall noch wenigstens ganz kurz, bevor wir zu Brians Quiz kommen, auf jeden Fall noch Bayer Leverkusen ansprechen, weil sie sich durchgesetzt haben im Europa League Viertelfinale und jetzt im Halbfinale stehen und damit als letzte verbliebene deutsche Mannschaft um an dem europäischen Wettbewerb mitspielen. Ich glaube, es geht im Halbfinale gegen die AS Roma. Ansonsten sind noch dabei Juve und Sevilla. Mhm. Meiner Einschätzung nach der härteste Gegner Man U ist rausgeflogen im Viertelfinale. Ich sehe die Chancen eigentlich gar nicht so schlecht für die Leverkusener, wenn sie ihr Form hoch beibehalten können, wie sie es gerade haben.
Noah?
Ja, ich wollte nur gerade sagen, das ist total interessant, dass es so unterm Radar läuft, finde ich. Obwohl es ist ja der Ironie, dass die einzige deutsche Mannschaft ist noch international, aber irgendwie läuft es unterm Radar. Woran es liegt, vielleicht immer dieser fehlende Fansupport, den damals die Eintracht hatte, oder einfach, dass doch die Medien sich dann auf sowas mehr stürzen. Aber klar, ich sehe auch auf jeden Fall, es wäre natürlich eine große Überraschung. Ich würde mich für Xabi Alonso auf jeden Fall freuen, auch als Trainer, der ja mit ziemlichen Startschwierigkeiten zu kämpfen hatte am Anfang, aber dann sich doch irgendwie reingefuchst hat, das Team auch. Ich meine, bei dem Team tatsächlich auch nicht, eigentlich auch, muss man sagen, immer noch underperformed vom Platz der Tabelle her in der Bundesliga. Und ja, wird auf jeden Fall spannend, gegen den großen Special One zu spielen.
Ja, genau, darauf wollte ich hinaus. Ich glaube, es könnte gegen die AS Roma ein kniffliges Spiel werden, weil José Mourinho einfach ein Trainer ist mit extrem viel Turniererfahrung. Und er würde auch, glaube ich, seine Mannschaft so aufstellen und so motivieren, dass sie das auf jeden Fall packen. Denn ich meine, AS Roma hat letzte Saison die Conference League gewonnen. Das heißt, es wäre schon extrem cool für die, wenn sie jetzt die Europa League gewinnen. Aber wir dürfen nicht vergessen, es ist noch Sevilla dabei. Und Sevilla hat in den letzten 10 Jahren, glaube ich, 3 Europa League-Titel geholt. Also das ist auf jeden Fall der Real Madrid der Europa League.
Ja, genau den Vergleich wollte ich gerade aufbringen.
Ja, den bringt die gesamte Fußballwelt schon seit Wochen. Also ja, ich denke, es könnte knifflig werden, aber nee, nur was du gesagt hast, Noah, mich überrascht es auch, dass es unter dem Radar verschwindet, denn eigentlich müssten wir ja die Leistung von Xabi Alonso als Head Coach, ich meine, er hat die Mannschaft übernommen, da waren sie auf dem 16., 17. Platz und sind jetzt auf dem 6. Platz, nur 7 Punkte von der Champions League Quali entfernt. Zu Walles Traurigkeit muss man natürlich sagen, die haben damals, ich weiß noch, wir haben das in der FC Magnetbar geschaut. Da war Schalke der Aufbaugegner für Leverkusen.
Das machen wir gern.
Aber ja, danke. Aber nee, ansonsten, ich glaube, das ist eine coole Leistung. Aber wie du gesagt hast, nur, ich meine, die Einzelspieler sind schon sehr, sehr gut. Aber ich wünsche den Leverkusen natürlich viel Glück. Und es wäre cool, wenn die Europa League wieder nach Deutschland kommt.
Ich glaube, das wäre das erste, oder jetzt das Spiel gegen die Roma wird wahrscheinlich das erste Spiel sein, wo ich mal für Leverkusen mich vielleicht irgendwie begeistern kann.
Ich bin tatsächlich auch für die Roma. Doch, irgendwie, das ist irgendwie trotz allem irgendwie doch cooler mit Mourinho und alles, das weiß nicht.
Ja, verstehe ich. Also aus fußballromantischer Sicht verstehe ich dich, Brian. Aus andererseits finde ich, hat Leverkusen eine coole Mannschaft, auch eine coole junge Mannschaft, und denen würde ich das auf jeden Fall gönnen. Und vor allem, man ist doch eigentlich traditionell für die deutschen Mannschaften in den europäischen Ligen, in den europäischen Wettbewerben. Wobei ich da ja auch nicht immer ganz so treu bin, wie ihr wisst.
Also das heißt, ich freue mich schon für Bayer Leverkusen, wenn es gewinnen. Aber ich glaube, also die Begeisterung, jetzt, die ich damals für die Eintracht hatte, ist einfach anders.
Vielleicht das auch war auch was ganz anderes. Du hast auch gerade schon angesprochen, einfach allein wegen dieser Fanbase. Weil es einfach, also ich erinnere nur gerne an die Bilder in Barcelona damals. Das ist, was da abging, das hat ja jeden natürlich mitgerissen, weil es auch eine ganz andere Emotionalität als Fußballfan ausgelöst hat, ja, als jetzt bei Leverkusen, das verstehe ich schon, aber an sich, das ist trotzdem eine coole Sache, dass man das sieht, okay, man kann einen Verein, der wirklich erstmal eine Scheißsaison zu Beginn der Saison hatte, klar, auch viel Verletzungspech gehabt, muss man an der Stelle auch wirklich sagen, dann sich so zurückkämpfen kann innerhalb einer Saison, das ist wirklich cool zu sehen, und deshalb, da würden sie schon ihren, oh Gott, heute habe ich richtig Wortfindungsstörungen, ey, ist euch das mal aufgefallen?
Ungewöhnlich.
Ja, also ganz schlimm, wirklich. Nee, also ich würde es ihnen auf jeden Fall gönnen, damit kann man es festhalten, gell. Ja, damit würde ich auch sagen, kommen wir direkt zu unserer absoluten Lieblingskategorie. Wie jede Woche kommen wir zu unserem Quiz.
Ja, ich freue mich. Jetzt kommt natürlich der absolute... Walle ist enttäuscht, sehe ich.
Wieso?
Achso, nee, sah so aus über Netz. Ich komme natürlich mit meinem Standardspruch um die Ecke. Ihr wisst, was kommt. Achtung, Kinder, gebt eine Acht.
Ich habe euch was mitgebracht.
Habe euch was Kleines mitgebracht.
Was Kleines?
Und zwar kein Quiz, sondern ein Zitat. Spaß. Ich habe euch auch ein Quiz mitgebracht, aber ich möchte tatsächlich mit einem Zitat starten. Und zwar von Pit Gottschalk. Sagt euch der Name Pit Gottschalk was?
Mir leider nicht.
Same.
Das ist der, jetzt habe ich nicht mal das recherchiert, das war jetzt natürlich schlecht.
Stark.
Verantwortlich beim Chefredakteur von Sport 1, glaube ich. Ne? Muss man nochmal, ohne Confirmation in dem Fall. Aber auf jeden Fall, um was es geht, ist es eigentlich der Sport 1 Doppelpass. Wir lieben ihn alle, wir hassen ihn alle, wir lieben ihn vor allem, wenn Uli anruft vom Tegernsee. Du hast es auch schon oft zitiert, Walle. Eine der wesentlichen Eigenschaften vom Doppelpass ist eigentlich, dass es immer um FC Bayern geht. Ne? Also irgendwie, das kriegt er eigentlich regelmäßig die Woche hin. Jetzt gab es auf Twitter so eine kleine, ich würde sagen, kleine kontroverse Diskussion darüber, dass man vielleicht mal auch andere Vereine in dieser Doppelpassrunde diskutieren könnte, woraufhin eben der Chefredakteur Pit Gottschalk gesagt hat zu Themen wie Mainz 05 oder FC Augsburg, dass es eben bundesweit herzlich wenig interessiert. Und das war natürlich ein kleines Skandälchen in der Twitter-Bubble, der Fußball-Twitter-Bubble. Und ja, dadurch, dass der FSV Mainz in den letzten Wochen, letzten Tagen ja schon irgendwie in aller Munde ist, sowohl bei uns im Podcast als auch in der Bundesliga nach dem heroischen 3-1 gegen die Bayern, habe ich mir gedacht, widme ich doch mal dieses Quiz dem FSV Mainz 05.
Stark, sehr gut.
Weil
du hast dich doch eh schon als Bo Svensson-Fanboy geoutet.
Genau, ich Bo Svensson, nächster Bayern-Trainer, davon bin ich ja total überzeugt. Nach dem Sieg am Samstag umso mehr. Aber Spaß beiseite, wir alle, also wie Bayer Leverkusen macht Mainz gerade eine Bombenrückrunde, ist super, ich glaube, viertstärkste Mannschaft der Rückrunde und mit 10 Spielen hintereinander nicht verloren und macht dann ein richtig gutes Spiel, eine richtig gute Saison und zeigt einfach, ja? Hannes?
Was los?
Du hast was gesagt, oder?
Nope.
Ah. Das sind die Verbindungsstörungen aus Washington.
Naja, das war Donald Trump, der mal dazwischen
gefunden hat. Ja, die hören uns halt zu, das müsst ihr wissen, gell?
Nee.
Brian, ja, du warst gerade in einem Plädoyer über den FSV Mainz. Schreib sofort.
Ja, ich will da eigentlich auch gar nicht so viele Sätze verlieren. Ich freue mich einfach, dass der FSV Mainz am Samstag mal die Bayern geschlagen konnte und jetzt die Bundesliga spannend ist und dementsprechend dieses Quiz für euch. Wir starten mit einer Frage zu einem gewissen Rekord und zwar dem Rekord an Bundesliga-Eigentoren. Und das hat tatsächlich ein Mainzer Innenverteidiger, hält den inne diesen Rekord und da wollt ihr einfach mal fragen, wer ist es denn eigentlich? Weiß es denn jemand direkt?
Nee.
Natürlich nicht.
Ist es A. Nicole Czernoweski, B. Jan Kirchhoff, C. Manuel Friedrich oder D. Jürgen Klopp?
Ich glaube, es ist C. Friedrich.
Ich sag Jan Kirchhoff.
Ihr habt beide leider nicht recht. Jan Kirchhoff und Manuel Friedrich waren natürlich Innenverteidiger ein bisschen nacheinander in der Zeit. Kirchhoff hat er sogar bei Bayern gespielt damals. Die zum Einsatz
bei Schalke, glaube ich, auch mal, oder?
Bitte?
Der war, glaube ich, auch mal bei Schalke.
Ja, genau. Aber irgendwie die Karriere ist danach Mainz ins Stocken geraten. Es war tatsächlich Nicole Czernoweski, der Stamminnenverteidiger unter Jürgen Klopp, unter der Ära Klopp, mit 6 Bundesliga-Eigentoren hält den Rekord zusammen mit Manfred Kaltz. Also wusste ich auch nicht bisher.
Schon eine stattliche Zahl. Ich habe es gerade eben noch kurz nachrecherchiert. Jan Kirchhoff war in der Saison 14-15 für 16 Spieler an den FC Schalke ausgeliehen. Ich hatte recht.
Siehst du mal. True Fan. Ja, gut, die nächste Frage, die ist ein bisschen eine Spaßfrage, also ist keine, also kann man auch drüber streiten, denn ich habe einfach mal auch aufgrund von Twitter-Diskussionen die Frage mal mitgenommen, mit was wird denn die Mainzer Mewa-Arena eigentlich häufig verglichen? A, mit einem Baumarkt,
ja.
B, mit einem Schwimmbad, C, einem Supermarkt oder D, einem Wohnhaus?
Also ich habe ja schon Bilder davon gesehen, ich finde, es sieht eindeutig aus wie ein Bauhaus, wirklich. Also 1:1.
Hannes?
Ich stand schon mal vor der Arena. Boah. Ich würde sagen, was war die letzte Option? D? Was war das?
Wohnhaus.
Ich sag Wohnhaus, ich sag D.
Ich meine, das liegt ja auch im Auge des Betrachters. Auf jeden Fall, was es eigentlich immer so auf Social Media so hat, ist es Baumarkt. Ich finde auch.
Also hat es da dann bitte nur die kurze Zwischenbitte. Bitte zeig mir das Wohnhaus, das so aussieht wie ein Fußballstadion.
Na, St. Pauli, oder? Nee, Union. Union von außen mit der
Ey, ja, aber das hat doch nochmal ganz andere. Also das sieht schon nochmal ein bisschen anders aus.
Hä, hey, modern kann es auch sein, Bre.
Also die Frage ist natürlich nicht ganz ernst gemeint. Die kann man natürlich, liegt im Auge des Betrachters, subjektive Sache. Ich finde es einfach nur witzig, weil die da ja damals 2010, 2011 ist ja die gebaut worden, die MEWA Arena, im Zuge dessen, dass die auch viel erfolgreicher in der Bundesliga geworden, Herr Tuchel. Und aber wirklich, sage ich mal, Potenzial zu einem richtigen Wohnzimmer zu werden, hat das jetzt nicht. Wenn es wie ein Baumarkt, wie Bauhaus aussieht, aber wie auch immer. Die Mainzer Fans sehen das bestimmt anders. Nächste Frage, da gibt es auch nur eine richtige Antwort. Wisst ihr denn noch, wer Teil der legendären Bruchweg-Boys war?
Hatten wir es da nicht schon mal drüber? Hast du nicht schon mal irgendwas dazu gesagt?
Kann gut sein, aber ich wollte nochmal nachfragen, ob ihr es wisst, wer die drei Leute waren.
Irgendwie habe ich das schon mal von was von gehört, aber ich glaube, nee.
Ja, Tipp.
Hannes, du?
Puh, keine Ahnung, sonst hätte ich schon reingeschrien.
Komm, Brian, erlöse uns.
Ihr wisst es
beide Auswahlmöglichkeiten.
Komm. Ich habe keine Auswahlmöglichkeiten. Ich habe gedacht, das wisst ihr.
Ja, da mal, also Bruchweg, da war das alte Stadion, gell?
Ja, die Bruchweg, das war 2010, 2011, als sie Fünfter wurden unter Tuchel.
Ja, warte, da war André Schürrle dabei?
Ja.
Holtby war dabei?
Ja.
Und wen gab's noch?
Ein Stürmer aus Ungarn, der hat einen ungarischen Neuner, oder nicht?
Ja. Ja, ihr seid gut, nicht schlecht. Ja, man muss euch ein bisschen anschieben, ne, damit ihr auch mal hier die richtigen Antworten gibt. Aber ihr habt recht, Adam Solley, Louis Holtby und André Schürrle sind damals die Bruchweg Boys gewesen. Da gibt es ja dieses legendäre Bild, wo sie an der Fahnenstange als Band zusammenkommen, daher auch der Name. Wobei man ja sagen muss, dass alle drei danach Mainz dann nicht mehr so die großen Karrieren hatten, die man eigentlich davor gesehen hatte.
Stimmt, Schürrle wurde nur Weltmeister.
Ja.
Ja, gut, aber trotzdem hat der mit 29 aufgehört. Und
ja, klar.
Also
auf jeden Fall. Zwei von drei sind danach beim FC Schalke gelandet.
Oh, das ist natürlich ein Armutszeugnis.
Halber Absturz.
Jetzt kommen wir natürlich noch zu meinem Liebling, Bo Svensson. Ne? Das ist vielleicht auch ganz gut für dich. Als nächster Bayern-Trainer kannst du ja schon mal dein Wissen über ihn auffrischen. Ich habe nämlich eine Frage auch über ihn mitgebracht. Und zwar hatte Bo Svensson neben seiner Fußballkarriere eigentlich noch einen Plan B. Er hat nämlich was gelernt. Und da wollte ich ihn fragen, was wollte er eigentlich später werden? Wollte er Pfarrer werden? Polizist? Krankenpfleger oder Lehrer?
Hannes, hast du schon den ersten Guess?
Ich glaube, viele Trainer haben so dieses Lehrer-Ding in sich. Ich würde sagen Lehrer.
Ja, irgendwie den gleichen Gedanken hatte ich auch, weil ich glaube, das geht so ein bisschen miteinander einher. Diese Trainerausbildung, kann man so ein bisschen Sportlehrer nebenher noch mitmachen, vielleicht irgendwie sowas. Ich gehe auch auf Lehrer.
Ja, ich glaube auch Lehrer.
Habt ihr gut erkannt, er hat so auf Wikipedia stand, das jetzt mal auch hier ist natürlich die Quellenlage vielleicht etwas nicht so gut, aber er hat anscheinend ein Literaturstudium gemacht und wollte Lehrer werden. Er ist Fußballlehrer geworden und zwar ein recht passabler Fußballlehrer und war übrigens unter Jürgen Klopp auch Innenverteidiger. Ne, also Bo Svensson.
War der nicht auch Spieler unter Tuchel?
Genau, das wollte ich auch gerade sagen, ja.
Sowohl unter Klopp und Tuchel hat er. Und es war anscheinend auch laut ihm einer der wesentlichen Gründe, Trainer zu werden, die beiden.
Also das ist hat er den Lehrling, hat er der Lehrling den Meister besiegt?
Irgendwie schon, ja. Es ist schon auch eine Mainzer Trainertradition, die da auch immer wieder ranwächst. Und Bo Svensson würde ich da mittlerweile echt reinzählen. Also nicht die davor vielleicht, aber Bo Svensson vielleicht tatsächlich schon. Aber auch genug jetzt von Mainz. Ich erlöse euch hiermit offiziell.
Ich hätte noch eine Anschlussfrage. Also es war gut, Brian. Ich finde es auch echt spannend, über Mainz zu reden, weil ich habe das auch mal ein bisschen nachrecherchiert. Wisst ihr, auf welchem Platz Mainz letztes Jahr gelandet ist?
14.
Brian?
Ich glaube zwischen 12 und 10.
Mainz war letztes Jahr vor Mannschaften wie dem VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt, Gladbach, Hoffenheim auf Platz 8.
Oh, stark.
6 Punkte hinter Köln und somit hinter dem Conference League Platz. Das heißt, ganz so überraschend ist eigentlich die solide Leistung vom FSV Mainz dieses Jahr gar nicht mehr, weil man muss sagen, Eintracht Frankfurt letztes Jahr zwar Europa League Sieger, aber Platz 11 und Mainz hat sich da heimlich still und leise auf Platz 8 vorgeschoben. Das heißt, eigentlich ist es gar nicht so überraschend, dass sie dieses Jahr wieder in ähnlichen Gefilden unterwegs sind. Also haben wir da auch mal wieder was dazu gelernt. Mal wieder ein ganz anderer Verein betrachtet, sehr gut, nachdem wir ja die letzten Wochen wirklich zu Genüge über den FC Bayern geredet haben.
Ja, und vor allem, es ist ja auch ein grundlegendes, also ich verstehe ja auch zu wissen, gerade jetzt den Dupper, dass man halt über Bayern redet, weil es halt einfach, wie auch FC Hollywood at its best, man kann halt auch viel drüber quatschen und jeder kann seinen Senf dazu geben und Einschätzungen und Thesen, was auch immer. Aber es ist eigentlich schade, weil die Bundesliga hat de facto mehr zu bieten und viele coole Vereine, die gerade einen richtig guten Fußball spielen, auch Leverkusen, Mainz und ich meine Union Freiburg spielen zwar nicht den schönsten Fußball, aber sind trotzdem irgendwie da oben.
Ja, also eben deshalb, wie du sagst, die Bundesliga hat viel zu bieten, vor allem hat sie viele Geschichten auch zu bieten bei den anderen Vereinen, also da überall, wie wir es jetzt gerade mit Mainz hatten, wie wir es jetzt gerade sowieso mit Union und Freiburg haben, das, was wir ja alles auch schon wirklich mehr als oft auseinandergenommen haben, dann hast du die Geschichte mit Leverkusen, über die wir es heute schon hatten, dann hast du einen extrem spannenden Abstiegskampf die ganze Zeit, wo auch viel Leidenschaft drin steckt, wie man zum Beispiel jetzt wieder auf dem Trainingsgelände von Hertha BSC gesehen hat, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wo Dardai Sunic mit den Worten "verpiss dich" vom Fußballplatz jagt und somit des Trainings verweist, also es ist eigentlich, die Bundesliga bietet wirklich viel mehr und das hat jetzt nichts mit dem FC Hollywood dieses Jahr zu tun, dass da die letzten Wochen viel los ist. In meiner Erinnerung war der Doppelpass schon immer eine reine FC Bayern-Talkrunde, also zumindest wie ich mich erinnern kann. Deshalb habe ich auch irgendwann aufgehört, das anzuschauen, weil es mir einfach zu blöd war, weil ich mir denke, da sitzen in 80% der Fälle nur irgendwelche Ex-Bayern-Spieler die ganze Zeit, die dann über ihren Ex-Verein reden, wo ich mir denke, ja, was wollt ihr denn jetzt damit erreichen? Also wollt ihr euch jetzt bei euren ehemaligen Chefs noch einen Arsch kriegen? Oder ich verstehe das nicht, warum es da immer um den FC Bayern gehen muss. Wie du sagst, die Bundesliga hat viel mehr zu bieten. Deshalb sehr, sehr schade. Ich denke, wir können das vielleicht ab und zu mal ein bisschen auffangen.
Ich hoffe es.
Sehr gerne, sehr gerne. Ich meine, das haben ja viele Leute von uns angepriesen, dass es nicht immer um den FC Bayern geht.
Ja, und deshalb tut es mir auch ein bisschen leid, dass es jetzt die letzten Wochen wirklich ein bisschen mehr war. Deshalb gucken wir auch, dass wir da jetzt wieder ein bisschen mehr wegkommen, weil die Bundesliga hat ja wirklich mehr zu bieten. Was auch noch mehr zu bieten hat, ist ein Verein, den ihr uns heute mitgebracht habt. Ihr beiden, ihr habt das Thema angesprochen bei uns im Chat. Ich muss sagen, das ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich habe mich da gar nicht so mit beschäftigt, aber es scheint ein größeres Ding zu sein und ich bin ganz gespannt, mich jetzt von euch, von dem kleinen Überraschungsgastverein, den ihr uns heute mitgebracht habt, mal ein bisschen informieren zu lassen und bin ganz gespannt auf die Story dahinter.
Ja, bevor wir anfangen, Walle, da muss ich dir ein bisschen an den Ohren ziehen, denn das ist ein Phänomen, das tobt auf Social Media seit mindestens 2 Jahren und seit spätestens dieser Saison ist es richtig, richtig big, weil es gab sogar eine Amazon Prime-Doku über diesen Verein.
Johannes, also soziale Medien sind toxisch, da halte ich mir nicht so viel auf und Prime boykottiere ich, okay?
Ja. Nee, das darf als Die-Hard-Fußball-Fan nicht an dir vorbeigehen, aber Noah, ich erkläre dir das jetzt. Noah, willst du starten oder soll ich starten?
Ich kann gerne starten, ich wollte nur dich gleich zu Anfang korrigieren, ich glaube, sie ist nicht auf Amazon Prime, sondern in Deutschland zumindest auf Disney Plus erreichbar. Die Serie heißt Welcome to Wrexham und wir sprechen über Wrexham AFC, einen Verein in der fünften englischen Liga, also einem Verein, der eigentlich sehr weit unten ist, aber gleichzeitig, wir hatten es ja auch mal von den ältesten Vereinen der Welt, der drittälteste Fußballverein der Welt ist und der beziehungsweise 2020, also vor 3 Jahren von den Hollywood-Stars oder von dem Hollywood-Star Ryan Reynolds aufgekauft wurde für rund 2 Millionen Euro, um ihn zu promoten, um ihn im Prinzip irgendwann mal langfristig, mit langfristiger Perspektive wieder in den Profifußball zu bringen. Und die Geschichte dahinter hört sich an wie so ein klassischer Retortenclub à la Rasenballsport Leipzig oder Manchester City. Aber ich finde, das ist auch so ein bisschen eine der Diskussionsfragen für später vielleicht, steckt da mehr dahinter, oder?
Genau, nur was du gerade ansprichst, was halt die Story von Wrexham United, nicht Wrexham United, wie heißen die? Wrexham FC halt anders macht, als jetzt Manchester City oder irgendwelche Vereine, die von großen Ölkonzernen oder großen Milliardären aufgekauft werden, ist die Tatsache, dass diese zwei Hollywood-Stars, halt Ryan Reynolds und Rob McKinney, dass die halt wirklich sehr ortsverbunden sind. Ich meine, die haben die Mannschaft gekauft für 2 Millionen Pfund von den Fans. Also die Fans von Wrexham hatten ja diese Mannschaft aufgekauft von dem ehemaligen Besitzer, der sie ein bisschen gegen die Wand geführt hat. Die waren kurz vorm Bankrott und deswegen mussten erstmal Ryan und Rob die Fans überzeugen, hey, wir wollen euch wirklich helfen. Und das haben sie jetzt auch getan. Ich meine, du siehst es, die waren jetzt bei den ganzen Celebrations mittendrin, haben immer mitgefiebert. Die Familien und Freunde von den beiden sind auch immer am Start. Also das ist wirklich sehr schön anzusehen. Hast du die Serie gesehen, Noah, Welcome to Wrexham?
Ich habe die Serie tatsächlich nicht gesehen. Ich bin, das ist ja, da muss man eigentlich auch nochmal den Bogen spannen, dass diese Fußballserien ja sehr, sehr zugenommen haben. Also nicht nur Welcome to Wrexham, sondern auch sowas wie Ted Lasso oder Sunderland Till I Die oder diese ganzen Amazon Prime-Serien über Dortmund, Tottenham und Arsenal oder so. Und ich habe aber diese ganzen Serien tatsächlich noch nicht geschaut, weil ich einfach generell viel Fußball schaue und mir das irgendwie dann fast ein bisschen zu viel war. Aber hast du sie geschaut?
Ich habe sie illegal ab und zu mal ein bisschen gestreamt und es ist super cool. Also es ist wirklich, die beiden kommen da an. Ich meine, Wrexham, wisst ihr beide, wo Wrexham liegt?
Absolut keine Ahnung. Ich würde auch direkt, darf ich mal eine kurze Nachfrage nochmal stellen, ich kenne mich ja wirklich nicht überhaupt gar nicht mit dem aus, mit dem Thema. Ihr sagt, die zwei Käufer, die das jetzt gekauft haben, sind ortsverbunden. Also wie sind die auf die Idee gekommen, das zu kaufen? Kommen die daher oder, also nee, wie kommt man auf den Verein?
Nee, Ryan Reynolds ist Kanadier und Rob McKinney ist, glaube ich, US-Amerikaner, wenn ich mich nicht irre. Ja. Kann aber auch Brite sein, das weiß ich nicht. Aber die sind auf den Verein gekommen, weil ein Kumpel von Rob McKinney, der auch Komiker ist in den Vereinigten Staaten, also auch in den USA Entertainment-Business unterwegs ist, ihm irgendwie diese Serie gezeigt hat, Sunderland Till I Die. Noah, ich meine, du hast genau dasselbe Video gesehen wie ich, wo die das erklären. Und dann hat Rob nach einem Verein gesucht, nach einem historischen Verein, der Hilfe braucht, dem man aus den Gröbsten helfen könnte, hat dann die Idee Ryan Reynolds gepitcht mit Wrexham United, mit Wrexham FC. Und so kam die oft darauf. Also keiner von den beiden hat irgendwas damit zu tun. Ich meine, Ryan Reynolds ist ein kanadischer Schauspieler. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er richtig weiß, wie Fußball funktioniert. Ich glaube, Rob weiß das auch nicht. Aber die beiden sind einfach mit Leidenschaft dabei.
Ja, auf jeden Fall.
Aber, ja, aber das ist jetzt, also da ist jetzt wieder so, da kommt jetzt bei mir wieder der Fußballromantiker durch. Da frage ich mich jetzt wieder, klar, können die da jetzt ortsverbunden sein und da irgendwie Leidenschaft zeigen und keine Ahnung wie, aber das hat es nicht für euch auch wieder so einen komischen Beigeschmack irgendwie, wenn da jetzt wieder also Nordamerikaner angedüdelt kommen, eigentlich gar keine Ahnung von Fußball, haben gar keine Ahnung von, also das ja eigentlich auch gar nicht einschätzen können alles, was das für einen Fan bedeutet und dann kaufen sie jetzt diesen Verein und machen da jetzt mal ein bisschen Promo mit und stellen sich dahin als Hampelmänner und sagen, hier, wir machen hier alles ganz emotional und ortsgebunden und keine Ahnung was.
Ja, klar verstehe ich das, Walle. Es ist immer so ein bisschen ein bitterer Beigeschmack, wenn Investoren aus dem Ausland, die jetzt mit dem Sport nicht familiär sind, in den investieren. Aber ich denke, bei Ryan Reynolds und bei Rob McKinney ist es jetzt wirklich so, dass die was gesucht haben, ein Projekt. Also ich bin dir ganz ehrlich, ich glaube, die sehen das natürlich als eine Firma. Ja, also die beiden sind super cool und sind bei den ganzen Interviews dabei und umarmen die Spieler und heben den Pokal in die Höhe und gehen mit den Fans trinken, bla bla. Klar, das ist alles schön, aber ich denke auch, dass die beiden das jetzt nicht machen, weil sie einfach nette Menschen sind. Also ich glaube, das bringt denen auch genügend Einkommen. Aber
vielleicht ist das genau deren Strategie. Sorry, dass ich dich direkt unterbreche. Vielleicht ist das doch genau deren Vorgehen. Vielleicht kann das nicht genau deren Marketingstrategie sein, zu sagen, hey, wir sind hier die Stars, wir kommen jetzt her, aber wir sind total, wir umarmen alle Spieler, wir feiern hier überall mit, wir sind total nahbar. Ist es nicht das, warum der Verein auch da, also wurde der Verein nicht dadurch auch berühmt?
Ja, klar, also ja. Der Verein wurde berühmt, weil sich die Leute aus Wrexham, was im Norden von Wales liegt, die können sich halt dadurch identifizieren mit diesem Verein, dass es halt so ein familiärer Verein ist. Und nur ganz kurz, was ich auch ankündigen wollte vorhin, das habe ich nicht gesagt. Wrexham ist der einzige Verein im Norden von Wales, der in der englischen Liga mitspielt. Deswegen hat er crazy viele Supporter. Also er ist jetzt nicht so erfolgreich. Er spielt seit mehreren Jahren kein Professional Fußball. Aber er ist crazy erfolgreich, weil es halt die einzige nördliche Mannschaft ist in Wales, die englischen Fußball mitspielt. Aber ja, also war nur dazu, ja, das kann ich verstehen, klar, das kann deren Marketingstrategie sein, aber ich glaube, die Leute von Wrexham, die Fans sind gerade in so einem Traum, in so einem Rausch, die sind gerade richtig happy und die lieben, also ich glaube, die würden Ryan Reynolds und Rob McKinney am besten eine Statue in die Innenstadt reinbauen.
Ja, ich ganz kurz dazu auch noch zum Marketing. Also man muss auch sagen, ich glaube, mit der Serie haben sie schon wieder 3,2 Millionen Euro eingenommen. Das heißt also, es hat sich die Investition von 2 Millionen hat sich dann dementsprechend schon gelohnt. Und ich finde, das Besondere, ich meine, es ist ja auch so ein bisschen als Hollywood-Club betitelt worden, weil sie eben ja auch durch diese Serie so ein bisschen Kapital draus schlagen. Aber du hast es auch schon richtig gesagt, Hannes, im Prinzip stehen dahinter grob 750.000 Leute. also die Leute, die eben im Norden von Wales wohnen, grob geschätzt. Und da, dementsprechend ist es, was zumindest geografische Repräsentation angeht, und das ist ja im UK sowieso schwierig mit den drei verschiedenen Königreichen, die da unter einem Hut zusammengefasst worden sind, nicht so einfach. Und wer die Serie The Crown geschaut hat, weiß, dass die Waliser ein sehr stolzes Volk sind, mit einer eigenen Sprache, die nicht auch, also die ganz anders als Englisch klingt, und da durchaus auch sich freuen über eine gelungene Repräsentation, sei sie auch über Disney Plus. Und das macht es meiner Meinung nach auf jeden Fall super spannend. Und ich habe meine Meinung aber auch noch nicht vollends gebildet, wie sehr ich da so eine Investition, die im Prinzip ja auch nur das Marketing dann als Hintergrund hat, dann schätze. Aber es ist auf jeden Fall mal ein anderer Weg, der erfrischend wirkt. Und gerade eben, weil es auf jeden Fall ein Verein ist, der mal unterstützenswert ist, durchaus.
Ja, und ich denke, Jungs, also ich schlage euch vor, auch wenn es illegal ist, streamt mal die Serie irgendwo.
Ja, man kann sie ja auch legal
oder guckt euch legal an. Du bist gleich nach den ersten 10 Minuten, denkst du dir, cool, ich will das auch machen, also mit einem Kumpel im Club kaufen, oder cool, ich will Wrexham-Supporter sein.
Ja, aber geil, dann schlägt ja die Marketingstrategie bei dir
ja, voll ein. Ja, guck's dir an, also es ist wirklich crazy, aber ja, nee, wenn du bedenkst, also, keine Ahnung, Ryan Reynolds ist ja Milliardär, also der Typ hat vor kurzem seine Handy-Unternehmen-Anteile verkauft und hat wirklich genug Geld. Ich würde auch mir gerne vorstellen, vielleicht ist das einfach nur eine dumme Vorstellung von mir, aber vielleicht macht er das wirklich aus Romantik, also klar, es ist so ein kleines Investment, ja, aber auch um, keine Ahnung, den Leuten aus dieser kleinen Stadt ein bisschen Freude zu bereiten. Denn ich meine, guck dir die Interviews an, guck sie einfach an. Klar, es kann sein, dass ich in dieses Marketing falle und dass es nicht so sein darf und dass ich einfach unwissend bin. Aber so wie es jetzt gerade ist, so harmonisch und so cool. Und ich meine, das haben wir noch gar nicht angesprochen. Die haben ja jetzt auch zum Beispiel Ben Foster. Kennt ihr den? Noah, du kennst den? Ja, Ben Foster, den haben sie ja aus dem Retirement rausgeholt, ins Tor gestellt, und der hat jetzt auch nochmal so ein bisschen seine Cinderella-Story. Also es ist eigentlich im Ganzen schon eine ganz coole Sache, aber ja, man darf das kritisch betrachten. Ich mache das nicht, ich bin voll dabei, ich bin ein Riesenfan von Ryan Reynolds und deswegen supporte ich das auch riesig.
Also am Ende des Tages kann man sagen, Hannes ist überzeugt von dem Produkt. Brian hat sich seine Meinung noch nicht gebildet und ich bin immer noch etwas skeptisch, aber ich kenne es ja jetzt auch nur von euren Erzählungen. Aber vielleicht, wir wissen ja, also treue Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts wissen natürlich schon länger, dass ich etwas kritisch gegenüber so Geschichten wie Fußball, also Investments, große Investments im Fußball, das sehe ich alles etwas kritischer. Aber es ist ja auf jeden Fall eigentlich eine coole Geschichte, cool, dass sie mal sowas mitgebracht haben, aber was ganz anderes. Ich meine, über Newcastle und Ähnliches kann jeder reden, das haben wir auch schon gemacht, haben wir auch schon zerkaut, und vielleicht ist das jetzt wirklich mal eine andere Story. Für mich bleibt es am Ende des Tages ein Investment, ein Fußballinvestment, eine Marketing, eine Art Marketingstrategie, eine Marketinggeschichte. Entschuldigung, für die zwei Hollywood-Stars oder was auch immer. Der andere, wer ist der andere überhaupt? Ich kenne ihn gar nicht.
Der ist man kennt ihn eher, also er ist als Producer unterwegs, aber man kennt ihn, weil er bei einer extrem erfolgreichen Serie mitmacht, die heißt It's Always Sunny in Philadelphia. Die läuft schon seit, keine Ahnung, knapp 10 Jahren in den USA. Die hat es noch nie so richtig in Europa geschafft, aber die ist crazy funny. Aber die macht halt wirklich nur Humor für Leute aus Philadelphia. Also ich habe da 3 oder 4 Mal reingeguckt. Ich lache da einmal, weil das halt ein generischer Joke ist, aber die machen halt wirklich so Jokes für Leute aus der Region.
Ja, okay. Ich finde auch, weil du hast ja absolut recht, man muss da auch auf jeden Fall aufmerksam zuschauen. Gerade auch was zum Beispiel, was ich ja extrem krass finde, wenn dann eben die Markenzeichen des Vereins geändert werden, also irgendwie die Vereinsfarben abgeschafft werden, neues Wappen entwickelt wird. Und das scheint mir so, ich habe auch nochmal nachgeschaut, es gibt zwar auch neue Sponsoren, die dann da kommen, aber es werden auch die alten bewahrt. Also es ist tatsächlich irgendwie so der etwas wilde Versuch, Investitionen im Fußball mit Tradition zu vermischen. Und deshalb ist es, glaube ich, auch dieser spannende Sache, weil
vielleicht ist es ein Zukunftskonzept. Vielleicht das ist ja genau das, was wir brauchen. Also, dass wir mehr Investitionen brauchen, ist klar, aber vielleicht ist das eben das Zukunftskonzept, das wir uns zum Beispiel, also wir uns halt wünschen würden, ja. Ja. Also was wir uns auf jeden Fall auch noch wünschen, ist natürlich unsere zweitliebste oder ist es unsere liebste Kategorie eigentlich? Was mögen wir eigentlich mehr? Mögen wir eigentlich mehr das Quiz oder Play of the
Week? Ich muss sagen, ich liebe Quiz. Ich liebe Quiz.
Brian?
Quiz, definitiv.
Ja, ich bin auch beim Quiz. Also unsere zweitliebste Kategorie diese Woche, wie immer zum Abschluss einer, ich glaube, relativ langen Folge. Ihr Hörerinnen und Hörer, im Optimalfall habt ihr das dann alles gar nicht mitbekommen im Endprodukt, aber wir hatten ganz schön technische Probleme zwischendurch. Wir sind jetzt hier am Ende des Tages, glaube ich, auch über anderthalb Stunden mit Aufnehmen beschäftigt schon, für wahrscheinlich nachher eine Folge, die eine Stunde geht. Und Brian mit den Zauberhänden hat heute Abend noch ganz schön was zu tun und darf ein bisschen schnibbeln.
Brian, so ist es.
Freust du dich?
Nee, aber so ist das Leben, ne?
Alles für den Podcast. Deshalb kommen wir zu den Spielern der Woche.
Genau, also ich habe jemanden mitgebracht. Wir haben ja gerade über England gesprochen. Der spielt in England in der Premier League. Das ist der Spieler, der Brasilianer Joelinton. Der kickt bei Newcastle United. Und ich habe ihn mitgebracht, weil er am Wochenende zusammen mit seiner Mannschaft Tottenham komplett auseinandergenommen hat. Nach einer halben Stunde stand es 5-0, am Ende 6-1, war an zwei Toren beteiligt. Ist die ganze Saison über schon ein sehr auffallender Spieler. Einer der Gründe, warum Newcastle so oben steht. Klar, Newcastle auch ein Team, was jetzt mit Saudi Money richtig hoch geht, aber ein sehr starker Kicker. Der hat jahrelang beim Hoffenheim gekickt. Ich glaube 4 Jahre oder so. Also der war richtig lange in der Bundesliga. Da habe ich ihn das erste Mal kennengelernt, aber jetzt nimmt er die Premier League ein bisschen auseinander und Tottenham war da einfach wirklich komplett in Grund und Boden getribbelt. Deswegen ist Joelinton mein Spieler der Woche.
Ja, super, Hannes. Freut mich. Ich bleib mir treu und habe einen Spieler von Mainz mitgebracht. Das ist ein bisschen her, aber der Name Mohamed Zidane wird euch vielleicht auch noch was sagen. Mainzer Fußballlegende hat diverse Tore für die Mainzer geschossen und ja, mehr brauche ich gar nicht zu sagen. Der Name ist Programm.
Ich finde es geil, dass Brian wieder mit Kultspielern anfängt. Brian, ich finde, das musst du weiterhin machen. Das war ganz am Anfang vom Podcast, hast du immer nur irgendwelche Kultspieler mitgebracht. Das hat jetzt ein bisschen nachgelassen die letzten Wochen, aber ich finde, du kommst jetzt wieder in die Spur.
Ja, ich verspreche es euch. Ich meine, aufgrund der Aktualität musste ich ja dann auch so jemand wie Lukas Höhler nehmen, aber die nächsten Wochen werden spannend. Ich sag's mal
aber
so.
Aufgrund der Aktualität ist ein gutes Stichwort für meinen Spieler der Woche. Wir haben heute schon viel kurz darüber gesprochen, Bayer Leverkusen. Der Umschwung bzw. die Erfolgswelle wird in meinen Augen verkörpert durch einen Spieler, ganz besonders durch einen sehr jungen Spieler, mit einer der talentiertesten Spieler in der Bundesliga. Florian Wirtz gehört für mich auf jeden Fall da dazu und wirklich eine schwere, schwere Verletzung hinter sich. Und eigentlich mit seinem Comeback aus der Verletzung kam eigentlich auch der sportliche Aufschwung wieder und vor allem, es ist krass, also wie der kicken kann, das ist abnormal, was der technisch drauf hat, das ist wirklich einfach schöner Fußball, den der spielt und hat einfach wirklich viel, viel drauf für sein Alter, da kann man wirklich gespannt sein, was da noch bei rumkommt und irgendwann kann man sich dann auch mal über die Jugendschmiede von Leverkusen unterhalten, weil mittlerweile kommen da echt schon ziemlich viele gute junge Spieler hoch. Also Jungs, wir haben wieder 3 Spieler mitgebracht gehabt. Wir haben über alles Mögliche geredet. Wir haben mal über einen englischen Amateurverein geredet. Das war die erste transatlantische Folge Dreierkette VBH, wie wir heute schon gesagt haben. Vielleicht der erste und einzige deutschsprachige Fußball-Podcast auf transatlantischer Ebene. Hannes, heute haben wir dich leider nicht gesehen. Vielleicht kriegen wir das ja nächstes Mal hin. Wir arbeiten natürlich immer noch an uns. Wir geben uns Mühe, damit darauf könnt ihr euch verlassen. Aber es war natürlich trotzdem wie jede Woche eine geile Folge und es hat wirklich, wirklich wieder sehr viel Spaß gemacht mit euch, Jungs.
Wie immer, es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Noah, du kriegst es gut gedribbelt mit dem Zusammenschneiden von dieser etwas, ja, problematischeren Folge. Aber ich denke, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen werden sich freuen, wenn sie wieder online ist. Und ich bin ja sicher, dass wir uns nächstes Mal alle 3 sehen bei der Aufnahme.
Ja, das kriegen wir mit Sicherheit hin.
Und ich krieg's hin zu schneiden und wenn nicht, dann hört man es halt eben anders als sonst. Wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Nachmittag. Für dich, Hannes, einen schönen Tag in Washington.
Danke dir. Genieß danke dir, danke dir.
Und bis dann.
Ich möchte mit den Worten beenden von Paul Dardai. Verpiss dich.